Das ist eine Fingerfertigkeit, die man hier beobachten kann, die ihresgleichen sucht, Antonio Andrade. Was fühlt man denn selber als Flamenco-Künstler, wenn man, wie Sie, am Tag vielleicht 10, 20 Mal ein Flamenco-Stück spielt? Einfach ausgedrückt, wird es nicht langweilig?
Es wird auf keinen Fall langweilig, weil es ist wie ein Ventil, um deine ganzen Emotionen auszudrücken.
Wie ein Ventil, und das hat man auch gemerkt. Und wenn man auf die Hände schaut, auch deines Ensembles, Ursula Moreno, José Galván und Sonia Contes, die haben die Palmas gemacht. Was heißt Palmas?
Palmas, das ist eines der ersten Begleitungen, die wir im Flamenco hatten. Zuerst war der Gesang, dann die Palmas, das rhythmische Klatschen, dann kam die Gitarre und dann kam der Gesang dazu.
Ihr kommt alle aus Andalusien, ihr seid hier eben auf der ITB in Berlin auch unterwegs am Stand. Wer hier sein sollte und uns in Berlin hört, um 12, um 2:30 und um 4, kann man euch dann noch erleben am Stand. In der Halle?
Die Halle weiß ich jetzt nicht.
Egal, Andalusien, ja, Spanien Andalusien, suchen.
Ja.
Finden Sie auf jeden Fall, Sie brauchen auch nur dem Ohr nachzugehen, dann hört man Antonio Andrade. Vielleicht nur ganz kurz, erstens, Sie sind ja weltweit unterwegs, nächsten Monat auch in China. Ja. Also bis dahin reicht der Flamenco, muss man da viel erklären?
Der Flamenco reicht überall hin, egal wo wir waren, ob wir in Aserbaidschan waren oder in den baltischen Staaten, egal wo, in Istanbul, egal wo. Es gibt überall eine Flamenco-Schule und es gibt überall Flamenco-Liebhaber.
Und es gibt in Madrid etwas ganz Besonderes, was Sie aufgebaut haben, etwas weltweit Einzigartiges.
Ja, in Madrid haben wir, wir sind sehr stolz darauf, das erste Flamenco-Theater der Welt gegründet. Wir sind jetzt 1,5 Jahre alt und wir laden Sie dazu ein, wenn Sie in Madrid sind, kommen Sie zum Teatro Flamenco Madrid.
Antonio Andrade, er bekommt noch einen herzlichen Applaus. Herzlichen Dank, dass Sie für uns gespielt haben, den Flamenco. So, ich habe Ihnen ja versprochen, dass wir ein wenig über das grenzenlose Reisen reden wollen. Und mein erster Gast, der jetzt schon neben mir steht, ja, er hat wirklich Grenzen aufgehoben, das muss man sagen. Also es sind auch persönliche Grenzen. Also ich muss ihn vorstellen. Stefan Orth, er ist Autor, er ist, doch, das kann man so sagen, Deutschlands bekanntester Couchsurfer. Wir haben auch schon über ihn gesprochen und wir haben auch schon mal über ihn gesprochen, ein Buch Opas Eisberg, das hat nun nichts mit dem Couchsurfen zu tun. Worum ging es da in diesem Buch?
Da ging es um eine Expedition in Grönland aufs Inlandeis, 100 Jahre nachdem mein Opa das gemacht hatte. Er hatte Grönland durchquert damals und ich habe danach versucht, ihm das nachzumachen. Wir sind kläglich gescheitert, hatten aber wahnsinnig tolle Erlebnisse dort.
Aber auf den Spuren des Opas, eine ganz interessante Geschichte, kann man auch noch schön nachlesen im Malik Verlag. Wie auch im Malik Verlag, das, was ich hier vor mir auf dem Tisch liegen habe, Couchsurfing, jetzt kommen wir zu unserem Thema, in China, Urlaub im Überwachungsstaat. Wie kommt man auf die Idee, ausgerechnet in China Urlaub machen zu wollen?
Ja, ich war vorher schon 3 Mal in China gewesen, über einen Zeitraum von 10 Jahren insgesamt und hatte immer wieder diese Veränderung erlebt und jedes Mal war es wie ein komplett neues Land tatsächlich. Diese Geschwindigkeit ist einfach unfassbar und gleichzeitig hatte ich auf der menschlichen Ebene auch ganz tolle Begegnungen, da sind Freundschaften entstanden und irgendwann war klar, jetzt muss ich auch mal ein Buch schreiben über die Couchsurfing-Erfahrung dort in China.
Da sieht man Sie auf dem Cover, wie Sie auf einem roten Sofa in eleganter Pose relaxed liegen. Da kommen wir gleich dann drauf, wie Sie das gemacht haben, da so eine Couch dann auch zur Verfügung gestellt zu bekommen. Das Buch ist gerade ganz frisch erschienen, Anfang März. Man hat so ein bisschen den Eindruck, wenn man Sie verfolgt, und Sie sind ja schon seit einigen Jahren frei als Autor, vorher waren Sie mal bei Spiegel Online, der Reiseredakteur dort. Sie suchen sich immer Ziele aus, die nicht so ganz einfach sind. Iran, Russland.
Ja, und jetzt China. Also ich habe tatsächlich eine Vorliebe für Länder, die einen schlechten Ruf haben. weil ich genau dort das Gefühl habe, als Reporter noch Geschichten finden zu können, die die Leute überraschen, wo man etwas, dass man dort etwas erzählen kann, was der Leser nicht so erwartet. Und tatsächlich klappt das bisher ganz gut. Jedes Mal, glaube ich, habe ich von Lesern auch gehört, dass sie sehr überrascht waren, dass es dort so zugeht.
Ja, und auch, und das sieht sich durch alle Ihre Bücher, wir lernen die liebenswerten Menschen kennen, überall in den Ländern, egal ob in Russland oder Iran. 3 Monate waren Sie diesmal unterwegs, in Städten und in Dörfern, bis zur nordkoreanischen Grenze hin, also auch sehr spannend, interessant. Ist Ihnen denn jetzt rückwirkend betrachtet deutlicher geworden, wie diese neue Supermacht tickt?
Ich glaube auf jeden Fall, also einfach um zu, meine Aufgabe sozusagen war ja, oder meine Mission rauszufinden, was macht diese schnelle Entwicklung mit den Menschen, und das konnte ich immer wieder in Gesprächen erkunden. Ich war immer jeweils so 2 bis 3 Tage bei den Leuten zu Hause und habe gesehen, dass ein sehr großer Stolz entsteht, einerseits auf dieses Tempo, aber auch eine gewisse Verunsicherung oft, zumindest bei denen, die auch westliche Medien lesen, die dann eben sich fragen, wie viel von dem, was wir hier mitkriegen, ist auch die Wahrheit, wie rasant geht es wirklich vorwärts und sind nicht auch Zweifel angebracht. Also das waren immer ganz interessante Gespräche.
Wie sind Sie denn an Ihre Übernachtungsmöglichkeiten gekommen? Haben Sie Menschen angesprochen und wie, in welcher Sprache?
Ich habe Sie im Internet angesprochen über die Seite couchsurfing.com.
Ach, wie banal.
Ganz banal, genau, ja. Und dort gibt es auch sehr viele Chinesen, die man dort dann treffen kann. Es geht ja dabei darum, dass man Übernachtungen anbietet, kostenlos. Auf der ganzen Welt gibt es das. Und in China habe ich so eben meine Gäste gefunden, in Großstädten, aber auch in Dörfern.
Also Sie haben die digitale Technik sozusagen genutzt. Die Chinesen sind ja hypermodern, wenn man das so hört, wahrscheinlich bis aufs Dorf, macht aber auch nicht Halt vor den Techniken des Überwachungsstaates China.
Absolut. Also da gibt es ja diese Ideen für dieses Social Credit System, was sehr viel in den Medien war zuletzt. Und ich habe es natürlich immer wieder erlebt, wie sorglos die Menschen diese ganze neue Technologie verwenden. Ich fühlte mich wahnsinnig altmodisch, wenn ich mit Geldscheinen bezahlt habe, weil die Leute alle mit dem Handy schon bezahlen, obwohl sie eigentlich wissen, dass auch diese Transaktionen theoretisch beim Staat gespeichert werden. Also das ist... Ja, es hat keiner besonders große Angst vor den Entwicklungen, die da kommen, aber es ist natürlich auch kein großes Thema in den Medien dort.
Hier sehen wir gerade, und auf der Bühne, hier auf der ITB, wo wir sind, wo der Sonntagsspaziergang heute herkommt, sehen wir gerade, Sie sitzen da auf einem komplett einfachen Bettgestell, aber ein Riesenposter dahinter, eine große Vorsitzende Mao. Das Gefälle zwischen Stadt und Land, und Sie waren ja auch gerade in Dörfern, wie würden Sie es beschreiben?
Ja, da gibt's extreme Unterschiede, und China zeigt natürlich am liebsten öffentlich nur diese fortschrittliche, moderne Seite, lässt auch Journalisten gerne nur in diese Gegenden, wo es richtig vorwärts geht, aber es gibt durchaus auch sehr arme Gegenden oder einfachere Gegenden auf dem Land, und dort, wie wir jetzt das Bild hier auch sehen, ist das Bild von Mao doch noch sehr präsent, also stärker als man denken würde. Das gilt quasi als Glücksbringer teilweise auch. Er war halt auch jemand, der sich sehr für die Landbevölkerung eingesetzt hat.
Ist das denn bei den jungen Leuten auch noch so?
Ich würde nicht unbedingt sagen, dass sie Mao verehren, aber es gibt halt in den Schulbüchern auch immer noch diese Aussage, dass er zu 70% richtig lag und zu 30% falsch. Also es ist nicht so, dass irgendwie da klare Aufklärung betrieben wird, was vielleicht in seiner Ära wirklich passiert ist. Es ist noch ein Thema, und überraschenderweise, wie gesagt, hat er es jetzt so zum Glücksbringer teilweise geschafft, dass man sein Bildnis so sieht.
Wie sind die Menschen Ihnen gegenüber denn aufgetreten? Hat man sie einbezogen? Hat man sie nach Hause eingeladen?
Ja, also ich wurde immer direkt in den Alltag mitgenommen. Das war halt das Tolle, um ein wirklich authentisches Bild von dem Land zu kriegen. Und mittendrin, es war nicht immer angenehm. Einmal hat mich ein Gastgeber begrüßt und gleich gesagt, hey, meine Eltern freuen sich total, dich kennenzulernen. Sie haben extra den Hund für dich geschlachtet. Und dann gab's zum Abendessen halt Hund, und ich konnte nicht Nein sagen, weil es natürlich die große Ehre für den Gast war. Das sind natürlich Situationen, wo man dann ein bisschen die Zähne zusammenbeißen muss und wo man irgendwie durch muss und gleichzeitig denkt, ist das ja das totale Klischee China. Das kann nicht sein, dass ich das gerade wirklich erlebe.
Das haben Sie alles beschrieben. Keine Angst, meine Damen und Herren zu Hause. Ich frage den Stefan Ort jetzt nicht, wie Hund geschmeckt hat. Wir haben noch eine kleine Minute. Es gibt, und das findet sich auch in Ihrem Buch, wenn man das nachlesen will, Couchsurfing in China, Malik Verlag, Es gibt dort keine Denkmalschutzbehörde. Was bedeutet das für die Bauwerke?
Ja, also man sieht immer wieder Sehenswürdigkeiten, auch historische Stätten, die einfach komplett renoviert wurden und wie neu aussehen. Also gerade die chinesische Mauer ist so ein Beispiel. Da findet man sie oft also wie ein Neubau vor und mit Souvenirständen überall und absolut bereit für zehntausende Touristen. Auch in Stöckelschuhen kann man hochlaufen, weil es eben Treppen gibt und so. Also das ist für unseren westlichen Geschmack doch eine Art Tourismus, mit der wir uns sehr schwer tun, würde ich mal sagen.
Sie sehen auch gerade hier Bild, meine Damen und Herren, davon haben Sie zu Hause gar nichts oder wenn Sie unterwegs Radio hören, aber ein junges Paar im Hochzeitsgewand mit Stöckelschuhen auf der chinesischen Mauer. Wenn Sie mehr lesen wollen, sei Ihnen das Buch empfohlen. Es gibt Lesetermine, können Sie sich schlau machen, stefan-ort.de, wenn Sie ihn mal kennenlernen wollen. Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie vorbeigeschneit sind, Stefan Ort. Nächstes Reiseziel?
Das steht echt noch nicht fest, aber es wird nicht Mallorca oder die Toskana, das kann ich versprechen.
Dann schauen wir mal, nächstes Jahr oder spätestens übernächstes Jahr, ob Sie wieder aufwarten mit Ihren Erlebnissen, die Sie diesmal eben nach China geführt haben. Herzlichen Dank. Und wir machen musikalisch weiter, gehen dazu nach Lettland, also an die Ostsee. Es gibt Lieder und Musik zum Tanzen. Die Gruppe heißt Stroaps. Stroaps, die Damen nicken, einigermaßen richtig ausgesprochen. In der Übersetzung heißt Stroaps Bienenstock. Und das wiederum hat etwas zu tun mit der Stadt, aus der sie stammen. Die Stadt heißt Saldus, eben an der Ostsee. Nicht riesengroß, 11.000 Einwohner. Und die bedeutet in etwa in der Übersetzung süß. Also aus der süßen Stadt der Bienenstock. Und das sind drei Damen und ein Herr, diese Gruppe eben, die uns jetzt singen und damit eine Visitenkarte abgeben aus dem wunderschönen Land Lettland. Sie hören den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Vielen Dank, die Gruppe Stroaps aus dem Kurland, aus der Ortschaft Saldus. Das sind Volksmusikanten, gewandet übrigens in Wasser. blauen Leinen, die vier Musiker und Musikerinnen, die sich sehr bemühen um die Volksmusik. Es gibt jetzt im April, Anfang April, das 10. Treffen der kurländischen Volksmusik und dann im August, gegen Ende August, ein internationales Musikfestival. Da haben die mir vorher gesagt, da können gerne auch noch deutsche Volksmusikgruppen sich anmelden und teilnehmen. Und das Motto von Strohabs heißt: Unsere Musik wärmt die Herzen und bewegt die Beine. Wir werden die vier dann später in der Sendung nochmal hören und freuen uns darauf. Ah ja, die Freude kennt wahrscheinlich keine Grenzen, denn sie, die jetzt neben mir steht, die strahlt übers ganze Gesicht. Sie ist vor ein paar Tagen am Mittwoch aus Neuseeland zurückgekommen und sie hat, ich wage das gar nicht so richtig zusammenzufassen, etwas für uns Normalbürger ganz Abgedrehtes gemacht. Sie sind Ultra-Marathonläuferin. Beim Marathon rastet man ja schon aus, aber Ultra, erzählen Sie mal, was ist Ultramarathonlaufen? Bridget Wefflenberg, so ist es richtig, Amerikanerin.
Genau, ja, wir kennen das alle, die Marathonstrecke geht über 42,195 Kilometer und Ultra ist alles, was darüber hinausgeht. Allerdings, also es gibt eigentlich keine Grenzen dazu. Ein Ultramarathon kann 50 Kilometer sein, es kann ja auch 100 sein. Ich nehme halt an Läufen ja teil, die über mehrere hundert Kilometer gehen.
Bridget, das sage ich jetzt nochmal, ist 1988 aus Amerika nach Deutschland gekommen zum Studieren, wohnt in Baden-Württemberg auf dem Lande, ich glaube nicht weit von Freiburg, da trainiert sie auch. Und man muss das Ganze, was sie uns jetzt auch erzählen wird, vor dem Hintergrund sehen, dass sie alleinerziehende Mutter ist. Sie haben zwei Töchter und dann noch einen Vollzeitjob und dann düst sie noch in der Weltgeschichte rum und kommt, wie gesagt, gerade aus Neuseeland zurück. Da waren es 323 Kilometer Alps to Ocean Ultra, 6 Etappen. Sie haben super gut abgeschnitten. Platz 3?
Ja, genau, in meiner Altersklasse.
Und darf man dazu sagen, uncharmanterweise Jahrgang 63 sind Sie. Platz 3, welche Zeit? Wie viele Tage ist man denn da unterwegs?
Also sechs Etappen ging das, von 45 bis für mich 96 Kilometer, also offiziell 89, aber ich habe mich halt um 8 Kilometer verlaufen. Ich habe das da, glaube ich, in einer Zeit von gut 60 Stunden geschafft, also 62 Stunden, sagen wir, war die Gesamtzeit.
Nimmt man da eigentlich etwas von der Strecke wahr, rechts und links, oder konzentriert man sich so auf das Funktionieren des Körpers?
Ja, sonst würden wir alle in der Turnhalle bleiben. Also ich bereise die Welt nicht umsonst. Man nimmt eigentlich alles wahr, außer auf den Teilstücken, die halt sehr steinig sind, wo man wirklich, also wurzelig oder wo man aufpassen muss. Meistens bin ich in der Wüste unterwegs und da muss man dann halt weniger irgendwie auf den nächsten Schritt halt achten. Bei dem Lauf muss man also besonders gut achten, weil das sehr steinig war und so weiter. Aber man nimmt halt alles wahr, das bewegt einen unheimlich, auch während dem Lauf.
Und da sind ja, weil Sie gerade sagen, steinig, da sind ja auch Passagen drin, wo man sogar klettern muss.
Ja, genau. Also bei dieser Strecke war das so, dass sie halt viele Überschwemmungen gehabt haben und ein Teil der Strecke wurde weggeschwemmt und dann stand der Veranstalter da und er so, wie verbinde ich denn halt jetzt die Etappen? Und wir mussten dann ein paar Mal abseilen sogar, um weiterzukommen.
Wie sind Sie denn eigentlich auf diese Sportart gekommen? Und das sage ich auch noch dazu, weil Ihre Bescheidenheit wahrscheinlich das gar nicht erwähnt. 160 Kilometer sind Sie schon mal im Himalaya gelaufen. An einem Stück 300 Kilometer im Oman, 520 Kilometer im Outback. Das wird immer noch mehr, 870 in den Pyrenäen. Wo kam der Zündfunke her?
Also ich war eigentlich früher Leistungsschwimmerin und bin dann von Amerika nach Deutschland und habe halt in Freiburg studiert und habe den Schwarzwald zu Fuß kennengelernt auf Wanderungen. Dann hat sich das alles in eine Art Powerwalking oder Alpine Speedwalking oder sowas verwandelt. Und dann wollte ich längere Strecken und bin dann einfach gelaufen, also im Laufschritt. Und genau in dieser Zeit, wo ich das gesteigert habe, bekam ich dann ein SMS von einem guten Freund damals: Komm, wir laufen durch die Wüste, 250 Kilometer, nur Wasser wird gestellt, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und ich dachte, ja, klar, Daniel, ja, aber ziemlich heftige Cocktails gestern Abend. Und das hat er mir dann ein paar Tage später eine Homepage gezeigt, tatsächlich 250 Kilometer durch die südmarokkanische Sahara in 6 alles anderen als erholsamen Etappen. Und da habe ich dann dachte, das wäre ein völliger Blödsinn, habe die Gegenargumente irgendwann abgebaut und stand ein halbes Jahr später in der Sahara am damals am Start des damals härtesten Ultramarathon der Welt.
Frau Wefelnberg, machen Sie eigentlich auch mal ganz normal Urlaub, ohne zu rennen?
Nein, noch nicht. Ich arbeite halt bei einer indischen Softwarefirma und habe halt genau meinen Urlaub, will auch keine Extrawürste haben, also teile ich das dann mehr ein. Und genau, und dann nutze ich das halt für diese sportlichen Schandtaten.
Apropos Extrawürste, was haben Sie denn jetzt zu essen gehabt in Neuseeland bei diesem Marathon?
Gut, also bei meinen Läufen ist es halt 95% so, dass man das gesamte Gepäck und Essen, Schlafsack, Isomatte, Notrationen, Schlangenbissett, Notleucht, Rakete, alles was dazugehört, auf dem Rücken tragen muss. Punkt. Da kommt Wasser dazu, was an Checkpunkten aufgefüllt wird. Die sind ungefähr 12 Kilometer auseinander. Gefriergetrocknete Mahlzeiten, Salamistangen, Parmesankäse, Gummibärchen, einfach eine ganze Fülle an verschiedenen Dingen, weil man weiß ja nie, ob man seinen Appetit verliert. Da müssen wir alles dabei haben. Aber im Grunde sind das halt Sachen, die man im Alltag nicht anrühren würde.
Und wie wird da übernachtet? Da kehren Sie ja nicht im Vier-Sterne-Hotel ein.
Nicht genau, nee, nicht gerade. Das sind halt ganz einfach, also in der Wüste sind das Berberzelte, also ein Dach über dem Kopf sozusagen und ein Berberteppich. Dann hier in Neuseeland einfach ganz normale Campingzelte, wo man halt einen Platz hatte und sein Isomatte und Schlafsack ausbreiten müsste.
Woher nehmen Sie eigentlich die mentale Stärke, das durchzuhalten? Weil es mag ja doch dann auch Situationen geben, wo Sie sagen, ach komm, jetzt lass doch einfach und setz dich mal hin.
Ja, also das habe ich halt am Anfang gehabt bei meinem ersten Marathon des Saab, wo ich halt also viele Blasen hatte. Und mir kam das unheimlich vor. Damals dachte ich, ach nee, das halte ich halt gar nicht durch. Und dann habe ich mich doch irgendwie habe die Kurve gekriegt und bin dann weitergelaufen und habe erfahren, dass es sich halt lohnt, erstmal die Kurve zu bekommen und etliches auszuhalten, um über die Ziellinie zu laufen. Und je mehr mit zunehmender Zeit nach so und so vielen Läufen erlebt man das einfach, man hat das Erfolgserlebnis immer wieder, wie das ist, über die Ziellinie zu laufen und nicht aufzugeben. Also aufgeben ist halt absolut schrecklich. Ja. Also in dem Moment kommt es einem ja, macht es ja Sinn und würde jeder verstehen, aber ich weiß ganz genau, dass ich mir die Haare rausreiße vor Ärger, wenn ich das irgendwie nicht schaffe. Und man baut dann halt im Laufe der Zeit dann halt einfach mehr Kilometer dazu. Ich staune über die Läufe, die es halt gibt. Ich liebe Eugel jetzt halt mit einem 1000-Kilometer-Lauf in Mauretanien. Das ist halt meine nächste größte Herausforderung vielleicht. Und man baut es einfach auf und ich weiß ganz genau, die Zieleinläufe sind mehr und mehr wert.
Was sagen eigentlich Ihre Töchter dazu, zu Ihrer sportlichen Mama?
Also ich weiß ja noch, wie meine jüngere Tochter vor dem ersten Marathon des Saab also die Ausrüstungslisten in die Hand nahm und sagte, Mama, wieso brauchst du ein Schlangenbisset und eine Notleuchtrakete? Wenn die Dinger nicht in deine Tasche sind, wenn du wiederkommst, dann werde ich ganz böse. Also die haben Angst gehabt erstmal. Das war ihnen etwas also arg unheimlich. Und ich merkte dann halt im Laufe der Zeit, meine Mama geht in die Wüste jetzt halt morgen. Oder ach, meine Mama war halt im Dschungel. Oder
ist für die schon ganz normal wahrscheinlich, ne? Auf jeden Fall. Meine Damen und Herren, lassen Sie sich nicht irritieren. Das sind ja so die Ansagen in der Halle, weil wir ja heute von der ITB senden. Fassen wir es ganz kurz zusammen. Ich weiß es nicht, ob man so platt sagen kann. Plädoyer, öfter mal zu Fuß gehen, gilt für jeden, für uns. Und wenn Sie mehr lesen wollen, dann können Sie das tun. Bridget Wefelnberg, The Track heißt das schöne Buch, auf Umwegen zur Extremläuferin. Es sind auch ganz fantastische Fotos damit drin, wo man sie wirklich nachvollziehen kann, was das für ein Angang ist und welche Energie das braucht. Ein wunderschönes Buch zu lesen, auch im Malik Verlag. Bridget, vielen Dank, dass Sie da waren. Laufen Sie wieder nach Hause, nach Freiburg? Sie brauchen ja gar keine Bahn oder Flugzeug.
Nee, ich habe jetzt gerade Pause.
Am Mittwoch zurückgekehrt aus Neuseeland. Sensationeller dritter Platz in Ihrer Altersklasse beim Alps to Ocean Ultra. Vielen Dank, dass Sie uns besucht haben. Ja, wir bedanken uns bei Ihnen mit Musik, wenn Sie so wollen, aus Kasachstan. Keine Ahnung, schon mal da gewesen?
Noch nicht.
Na, lässt sich bestimmt auch sehr schön dort laufen. Kasachstan, Nursultan Otan ist da. Er ist ein Meister des Obertongesangs. Sie werden das jetzt hören. Und er hat drei typische Instrumente mitgebracht. Sanyai, Dabil und Sankulis. Wahrscheinlich habe ich es überhaupt ganz falsch. Aber er nickt, er weiß, was ich meine. Diese drei Instrumente werden Sie jetzt hören. Und er spielt uns in die Nachrichten hinein. Und dann geht es um 10:50 weiter mit dem Sonntagsspaziergang von der ITB. Bitte, Nursultan Otan. Unsere Reisenotizen sind selbst auf Reisen. Wir sind nach Berlin gedüst von der ITB, der Internationalen Tourismusbörse, dieser weltgrößten Reisemesse hier in Berlin. Kommt heute unsere Sendung und wir haben Menschen eingeladen, die allesamt eine besondere, eine interessante Reise unternommen haben oder eben mit einem besonderen Hintergrund über ihre Reisen oder ihre Art und Weise zu reisen erzählen. Sie haben einiges schon gehört im ersten Teil. Andreas Stopp ist weiter am Mikrofon und wir hören noch einmal die Volksmusikgruppe aus Lettland. Diesmal hören wir auch ihre Sprache, weil sie singen Struaps und der Titel ist, ich versuche das mal in ihrer Sprache, Šmuka Metina. Heißt, das kann man fast schon erkennen, das heißt das Schmucke, das schöne Mädchen, das hübsche Mädchen. Das hören wir von der Gruppe Struaps und dann springen wir weiter hinein in ganz interessante Reisegeschichten. Bitte schön, Struaps aus Lettland. Mit einem herzlichen Applaus bedanken wir uns bei Struaps. Herzlichen Dank Ihnen vier. Die müssen rasch zurück in eine andere Halle laufen, um dort für ihr Land, für Lettland, ein wenig das Fähnlein sozusagen zu schwenken. Vielen Dank, dass Sie musiziert haben für uns. Jetzt steht neben mir jemand, der hat eine Art, wie soll ich sagen, eine rote Bibel unter sich. Das ist so ungefähr so das Format, feuerroter Einband, rosa der Schnitt. Und drauf steht, das muss ich jetzt einfach vorwegnehmen, Baedekers Handbuch für Schnellreisende. Und was sich dahinter verbirgt, meine Damen und Herren, ich denke, da werden Sie drüber lachen. So, Dr. Philipp Laubach ist bei mir, er ist Chefredakteur bei Dumont Reise Abenteuer und Lonely Planet. Die machen allerhand und Reisebildbände auch noch. 1974 geboren in Heidelberg, damit man sie so ein wenig einordnen kann. Und dieses Buch, Handbuch für Schnellreisende, beamt uns sozusagen zurück in eine Art Zeitreise zu den Anfängen des Reisens. Kuriose Einblicke in die Anfänge des heutigen Tourismus. So, Baedekers. Was verbirgt sich in diesem kleinen Büchlein? Es ist ja kein Führer, den Baedeker selber geschrieben hat.
Das ist richtig. Es sind die, ja, so die schönsten Fundstücke, Highlights aus den ersten 100 Jahren dieser Reiseführer. Und Karl Baedeker, kann man sagen, hat den modernen Reiseführer eigentlich erfunden. Im 19. Jahrhundert, so 1830, 1835.
Die Rheinreise?
Ganz genau, die Rheinreise. Damit, das war der Beginn. Und warum hat er das gemacht? Er wollte den Reisenden, das war so der Beginn des Tourismus eigentlich, wie wir ihn kennen, die Möglichkeit geben, unabhängiger zu sein. Das heißt, nicht angewiesen zu sein auf Fremdenführer oder Lohnbediente, wie die damals hießen, sondern eben mit einem Buch in der Hand fremde Länder oder auch das eigene Land entdecken zu können.
Und das hat ja auch funktioniert. Das hat ja Reisenden Absatz gefunden seiner Zeit. Aber es lagern eben auch, und da müssen wir uns sagen, wo die lagern. Es lagen ja unendlich viele Bände. Und in diese Keller sind sie gegangen und haben diese Fundstücke rausgesucht.
Ganz genau, so fing das an. So kam die Idee zu dieser Auswahl dieser schönsten Fundstücke in dem Baedeker-Archiv. Das ist also ein Raum, das muss man sich vorstellen, da stehen dann diese roten Bände, zum Teil bald 200 Jahre alt, sehr sicher verwahrt in unserem Verlagshaus. Und der Chefredakteur, der heutige Chefredakteur der Baedeker Reiseführer, der hatte mich eingeladen zu einer Führung durch dieses Archiv. Und dabei liest er immer auch aus diesen ganz frühen Reiseführern vor. Und das hat so einen Spaß gemacht, dass eine Sammlung jetzt entstanden ist.
Sie mussten sicherlich oft lachen. Wir blättern einfach mal ein bisschen drin. Ich bin auf eine Seite gestoßen, da gibt Baedeker Tipps, wie man billig reist. Da heißt es unter anderem, möglichst nicht mit einer Frau reisen, denn dann wird die Reise generell zu teuer. Das sind dieses Genre ungefähr zieht sich durch dieses ganze dicke Buch. Oder wie man im Meer bei Ostende richtig, also in Belgien, richtig badet. Gibt da dann auch Antworten?
Das ist eine ganz tolle Geschichte. Das ist eben auch, das Buch ist eine Zeitreise zurück zu den Anfängen des Reisens. Und da muss man sich vorstellen, eben Ostende in Belgien, das war um 1860 das Seebad Europas. Alle sind dort zum Baden hin. Also nicht nach Mallorca oder nach Italien, sondern da fand das statt. Und mit der einzigen Schwierigkeit, wir Deutschen wussten damals noch nicht so gut, wie das geht mit dem Baden im Meer. Die Engländer waren damals schon Profis und Karl Baedeker erklärt dann also auf drei Seiten, wie man eigentlich im Meer badet, woran man sich da gewöhnen muss, zum Beispiel, dass in Belgien Männer und Frauen zusammen baden, das war in Deutschland damals noch sehr ungewöhnlich, und dass man mit einer Kutsche ins Meer gezogen wird und dann aus dieser Kutsche aussteigt und dann badet. Das ist also eine sehr, sehr schöne Passage, das zu lesen heute. Das kann man sich nicht mehr so vorstellen.
Ja, und das macht diesen Unterhaltungswert des Buches auch aus, weil wir gerade in Belgien waren. Da heißt es, Brüssel ist das München von Brabant in Betreff der Bierleidenschaft. Jeder echte Belgier trinkt morgens, nachmittags und abends sein Bier. Das lassen wir jetzt mal unkommentiert. In Paris, über die Pariser geht's eh nicht. Der Pariser trinkt seinen Nachmittagskaffee, selten anders als schwarz und mit Cognac. Und er findet es gar nicht auffallend, den übrig gebliebenen Zucker einzustecken.
Und der Österreicher trinkt Tee nur, wenn er krank ist. Sonst trinkt er keinen Tee. Also das ist genau. Das sind ganz, ganz kuriose Fundstücke zum Teil. Zum Teil aber ist es auch wirklich möglich, in dieser Zeit nochmal zu reisen mit den Beschreibungen von Baedeker und auch Vertrautes zu finden. Paris ist eine Empfehlung. In Paris kann man sich auch nicht mehr so vorstellen. An der Seine wurden damals Wasserleichen ausgestellt und die sollten identifiziert werden. Aber das war auch so eine Sehenswürdigkeit. Dann in der Stadt. Man ist dann dort an dem Leichenschauhaus vorbeigelaufen und hat sich die halt mal angeschaut. Und darüber schreibt dann der Baedeker auch, wie das ist.
Weil wir gerade Bridget Wevelenberg, da hatten unsere Ultramarathonläuferin Italien, 1866 im Baedeker. Der Italiener geht nie zu Fuß, wo er fahren kann. Vollends, wie man zum Vergnügen zu Fuß gehen kann, bleibt ihm ein Rätsel.
Sehr, sehr schön auch, genau. Zu Italien auch, also 1866, auch interessant, 1867 war es erst möglich, mit der Bahn über den Brenner zu reisen. Also auch etwas, was uns heute völlig vertraut ist, fing damals erst an, diese Art.
Und wie ist das jetzt? Warum muss man auf eine Reise nach Indien möglichst sein eigenes Waschbecken mitnehmen?
Indien war ein Land, wo der Baedeker gesagt hat, also für jeden, dem Hygiene wichtig ist, da sollten gewisse Vorkehrungen getroffen werden. Und das war damals natürlich ein exklusives Reiseland noch, meistens auch Adligen vorbehalten. Und für die hat er halt gesagt, ja, wer seinen Komfort behalten möchte, der sollte am besten ein eigenes Bett auch mitnehmen, empfiehlt sich auch, wenn man gut schlafen möchte, und eben ein eigenes Waschbecken. Das würde das Reisegepäck zwar schon deutlich vergrößern, aber es reißt sich dann besser. Also das ist auch eine der sehr schönen Empfehlungen, die sich finden in dem Band.
Hier noch zweimal Österreich-Ungarn, das war es ja damals, 1895. Die intelligenten Führer, wie man derer in der Schweiz so manche findet, kennt Tirol nicht. Oder an einer anderen Stelle höchstlich zu empfehlen ist die Unterhaltung mit geistlichen Herren. Sie geben über Gegend und Wirtshäuser die zuverlässigste Auskunft.
Und das ist heute offenbar auch noch so, habe ich jetzt von einer Wienerin hier auf der Messe gelernt, dass der Dompfarrer immer noch in Wien die Wirtshäuser segnet. Also einiges hat sich auch nicht verändert, auch wenn man es nicht glauben sollte.
Wenngleich wir ja merken, wenn wir da stöbern in Ihrem Handbuch für den Schnellreisenden, wie sehr sich das verändert hat. Früher hat man ja das Bekannte gesucht im Grunde. Da hat man den Hudson River dann schon mal schön verglichen mit dem Rhein. Da hat der Hudson River schlecht abgeschnitten. Rhein ist alles viel schöner gewesen. Heute ist ja eher umgekehrt.
Das ist richtig. Also es wird oft so ein bisschen das Vertraute gesucht oder auch diese Idee, meet the locals oder die lokale Küche auszuprobieren. Das war damals auch nicht so populär. Das hat sich sicher geändert. Wobei ich auch hier jetzt auf der Messe gehört habe, bei einer Veranstaltung, da hieß es dann, Costa Rica ist die Schweiz Lateinamerikas. Also sowas hört man heute auch noch. Aber das, genau, der Rhein ist ganz oft immer der Vergleichspunkt. Also der Hudson ist nicht so schön wie der Rhein. Die Wolga ist nicht so schön wie der Rhein. Das ist also...
Ja, auch in Russland. Großartige Naturschönheiten darf man dort nicht erwarten. Was man auf dem Rhein in wenigen Stunden erblickt, sieht man auf der Wolga nicht in einer Woche.
Ganz genau.
Also wenn Sie weiterlachen wollen, meine Damen und Herren, wir können nur immer Ihnen Beispiele sozusagen zuwerfen, aber dann besorgen Sie sich dieses Baedekers Handbuch für Schnellreisende. Ist auch sehr schmuck und sieht sehr gut aus. Passt auch in jede Reisetasche. Im Dumont Reiseverlag, Karl Baedeker Verlag, klar, um die Tradition hochzuhalten, erschienen. Also dieser große Traditionsverlag ist ganz druckfrisch und ich garantiere Ihnen amüsante und amüsierte Nachmittage und Abende. Für mehr reicht es leider nicht. Über die Rechtschreibung hätte man noch reden müssen, denn die haben damals ja doch ein bisschen anders geschrieben. Da mussten Sie da viel so raussuchen, forschen?
Wir haben uns ganz bewusst entschieden, es auch dabei zu belassen und zu zeigen, wie vielfältig damals auch nicht nur das Reisen schon war, sondern auch die Rechtschreibung. Haben also tatsächlich das belassen und auch, weil es heute um grenzenloses Reisen geht in Ihrer Sendung. Damals ist man in Deutschland oder im Deutschen Bund die Empfehlung, immer mit Pass zu reisen. Also weil man zwischen den Fürsten und Herzogtümern dann den Pass zeigen musste. Also da sind wir heute schon besser.
Liebe Gott, dass wir sogar europaweit dabei bleiben. Dr. Philipp Laubach-Chiani, herzlichen Dank, dass Sie mit Ihrer kleinen Bibel, dem Handbuch für Schnellreisende, vorbeigekommen sind bei uns im Sonntagsspaziergang. Und jetzt kommt, wenn Sie wollen, bleiben Sie ruhig noch hier, weil es kommt was ganz Spannendes, was uns selber überrascht. Drei Segel, rätselhafte Embleme sind drauf, 2,5 Millionen Schiffhalme, 25 Meilen Sisalseil. Aus diesen Materialien haben Menschen ein Floß gebaut und damit wollen die über den Pazifik, über diesen riesen Pazifik, 10.000 Seemeilen von Chile nach Australien. Dieses ganze Floß ist 18 Meter lang, nach einer alten Bautechnik, davon werden wir gleich hören, ist es gefertigt worden. 6 Monate wollen die Herrschaften unterwegs sein. Sie nutzen den Humboldt-Strom und Sie sollten auch noch wissen, ehe Susan Zahre, meine Kollegin, uns mehr dazu berichten wird, dieses ganze Gefährt aus Schilfhalmen, das saugt sich im Laufe der Zeit voll mit Wasser. Im Augenblick wiegt es noch 22 Tonnen und man hofft, dass es ein Jahr über Wasser bleiben kann. Dann wiegt es nämlich 50 Tonnen, Entschuldigung, und säuft dann ab. Aber in dieser Zeit wollen die bis nach Australien. Vira Kotscha, der dritte Versuch, so heißt eben dieses Floß, noch in Chile. Aber heute, glaube ich, geht's los. Und Sie, Susan Zahre, haben heute Nacht mit einem Crewmitglied sprechen können.
Genau, ich habe heute Nacht mit Valentina Pass gesprochen. Sie ist sozusagen die rechte Hand des Kapitäns, das ist Phil Buck. Und das sind insgesamt 8 oder 9 Menschen, die da jetzt heute starten werden, heute auf den Tag und genauer gesagt auch heute Mittag geht's los. Wie viele es ganz genau sind, war heute Nacht noch nicht klar. 8 oder 9 hat sie mir gesagt. Und die Crew kommt aus Bolivien, Italien, Frankreich, England, USA, Ukraine und Chile. Valentina Pass selber, also die rechte Hand des Kapitäns, ist 30 Jahre alt und Psychologin und bei diesem besonderen Projekt auch dabei. Und ich habe sie mal gefragt, was heute genau passieren wird.
We're going tonight to the boat with all of our staff, all the crew members. And tomorrow morning, we're waiting for a remolque, like another boat to pull us.
Ja, sie sind jetzt in der Nacht mit allen Crewmitgliedern zuerst zu einem anderen Boot und dann mit all den Dingen, die sie dabei hatten. Und das Boot wird dann sie jetzt von diesem einzelnen Boot zu dem eigentlichen Schiff bringen. Das liegt nämlich 15 Meilen raus vom Meer. Und von diesem Punkt aus geht es dann, wenn der Wind heute Mittag richtig steht, richtig los. Mhm.
Also diese Verbindung haben Sie über ganz abenteuerliche Satellitenschläuche da bekommen.
Genau.
Es ist ja schwer, Susanne Zare, vorstellbar, wenn man die Bilder dieser Konstruktion sieht, sich das vorzustellen, wie das sich über Wasser halten kann.
Ja, das ist, ich habe das auch mir nicht richtig vorstellen können, aber es ist tatsächlich erstmal eine Basis, die 19 Meter lang ist, die Grundkonstruktion. Und das sind quasi 2 lange Schläuche. Und darauf sind dann die Aufbauten, die Koje, die Küche, der Navigationsraum. Trotzdem, ich habe Valentina Pass gefragt, wie kann man sich denn den Bau des Schiffes eigentlich vorstellen?
Many, many people work on this ship. A group of experts, retail builders, they live in Titicaca Lake in the high altitudes of Bolivia.
Ja, es sind also viele Menschen, die an dem Schiff gearbeitet haben, auch eine Gruppe Experten für diese Schiffsbauweise, die von dem Titicacasee stammt und die an einem der höchsten Orte der Welt leben, die Aymara, eine indigene Volksgruppe, die diese Bauweise weitergeben und beherrschen. Und die haben den Rumpf dann tatsächlich gebaut, nur das Schilf, den Schilfrumpf. Und von dort aus, also vom Titicacasee, ist das Schiff dann mit einem LKW nach Arica in Chile transportiert worden. Und dort haben dann die Crewmitglieder, Volontäre, Freunde, alle anderen das Schiff dann weiter erbaut. Also die Segel, die Kabinen, die Betten, alles, was zu dem Schiff dazugehört. Und das alles nur mit den Händen und eben Materialien, die man in der Region Südamerika auch früher gefunden hätte.
Mhm. Da hören wir die Valentina dann noch im Hintergrund. Susanne Zare, jetzt kann man sich ja schon die Frage stellen, warum macht man das überhaupt?
Ich habe sie einfach mal gefragt, was sie eigentlich damit beweisen wollen mit diesem Schiffschiff. Er sagt, das sind viele Dinge, die sie damit beweisen möchte, sich selbst, aber auch der Welt, auch dass die antiken Kulturen ein riesiges Wissen über die Natur hatten und wie die Menschheit Teil davon ist. Sie vergleicht auch unsere Art und Weise, mit der Umwelt umzugehen heute und damals und spricht von dem Kontakt zur Natur, den wir vielleicht ein bisschen verloren haben.
Die haben natürlich schon genau ihre Route festgelegt. Wie sieht die aus?
Ich habe mich gefragt, vor allen Dingen habe ich mal bei Google Maps einfach mal mir diese Route versucht anzusehen und zu überlegen, wie würde ich denn über das Meer da schippern, und habe mal gesehen, da sind wirklich, wenn man rauszoomt von einer kleinen Insel, man sieht nur Meer und winzig, winzig kleine Inseln nur, und sie hat mir selbst die Route einfach so erklärt. Sie starten also in Arica in Chile, dann geht es nach Tahiti, einer kleinen Insel, das wird circa 2 Monate dauern. Dann zu den Cook Islands, das wird nochmals 1 Monat dauern. Von dort aus geht es nach Tonga, Neukaledonien und dann nach Sydney. Und das wird alles zusammen voraussichtlich 5 bis 6 Monate dauern. Ja.
Und wird das Floß durchhalten?
Das habe ich Sie auch gefragt.
Well, that's what we want to see. That's the experience.
Ja, sie sagt selber, das ist die Erfahrung und genau das, was sie herausfinden wollen, ob das Schiff eben durchhält. Und wenn nicht, dann wollen sie es auf dem Weg tatsächlich vielleicht auch auf den Inseln reparieren. Und sie sagt, sie glaubt, sie wird durchhalten, natürlich.
Also man muss da wirklich den Hut ziehen, auch vor dem Mut. Es sind ja alles Ehrenamtler, die das machen, und mit Spenden ist das finanziert worden, teilweise auch mit Hilfe der bolivianischen Regierung. Die hat das unterstützt, weil die Baupläne eben aus Bolivien eben stammen. Und die fahren ja ohne Begleitboot. Also es ist nicht so, dass da eine Armada rechts und links fährt, sollte mal was sein, sondern die machen das wirklich unter ernsthaften Bedingungen. Vera Kotscher, die Dritte. Susanne Zare, danke, dass Sie uns berichtet haben darüber. Mir fällt ein Jules Verne in seinem Werk 20.000 Meilen unter dem Meer, wollen wir hoffen, dass die Viracocha drüber bleibt, aber unter dem Meer. Das Meer ist alles, hat er gesagt, sein Atem ist rein und gesund. Es ist eine immense Wüste, wo ein Mann nie alleine ist, in dem er fühlen kann, wie das Leben aller in ihm bebt. Es ist nicht nur Bewegung und Liebe, es ist die lebende Unendlichkeit.
Na, sehr schön.
Denen steht eine fast unendliche Reise, 6 Monate zumindest, bevor. Danke, Susanne Zahre. Christian Kuska ist zu mir gekommen, 20 Jahre. Er studiert Geschichte, Politik, Soziologie in Potsdam, macht gerade ein Praktikum im Bundestag in Berlin. Ganz interessante Sache. Und der ist durch Europa gereist, ohne Geld, aber mit Gitarre. Die Gitarre hat er auch mitgebracht, die werden wir gleich hören. Von Potsdam bis zum Nordkap, von Frankreich und Spanien nach Gibraltar und dann wieder, wenn ich das richtig verstanden habe, Portugal zurück nach Deutschland getrampt. Und dabei hat er Straßenmusik gemacht, 6000 Kilometer und das per Trampen. Kann man denn, Christian Kuster, sagen, in welchen Ländern ist es leicht zu trampen und in welchen ist es schwer?
Ich sollte vielleicht ganz kurz sagen, dass es 6000 Kilometer vom Nordkap nach Gibraltar so roundabout sind. Also wenn man sozusagen die Strecke, die ich ja erstmal ans Nordkap beziehungsweise von Gibraltar dann auch wieder zurück Richtung Potsdam brauchte, dann sind das natürlich an die 12 beziehungsweise dann auch 13.000 Kilometer mit dem Umweg über Portugal. Und ja, absolut. Man kann definitiv da einen Unterschied feststellen. Deutschland ist ein absolutes Tramperparadies, wenn ich das so sagen kann. Also ich habe es geschafft, von der Lausitz bis nach Freiburg innerhalb eines Tages, und das sind so an die 800 Kilometer, im Vergleich zu Skandinavien oder auch im Vergleich zum Süden Spaniens, da braucht man doch weitaus längere Zeit für leider kürzere Distanzen.
Trifft denn der Tramper prinzipiell und egal in welchem Land Europas auf Hilfsbereitschaft oder haben Sie da auch Unterschiede kennengelernt?
Ich muss natürlich erstmal sagen, ich habe es geschafft, deswegen gibt es wohl doch genügend hilfsbereite Leute. Es ist so, ich glaube schon, dass man von den Mentalitäten einen gewissen Unterschied merkt, aber auch halt davon, inwiefern es verbreitet ist. In Skandinavien ist es nicht unbedingt so verbreitet zu trampen. Und vor allen Dingen, wenn man das jetzt im Süden Europas sich anschaut, Spanien hatte zu der Zeit, als das mit dem Trampen aufkam, eine Militärdiktatur, da war es sozusagen nicht wirklich verbreitet, diesen Weg der Mobilität zu wählen. Und ja, da gibt es natürlich Unterschiede.
Haben Sie denn, und wir reden ja ein bisschen über Europa auch und sind ja auch ganz bewusst in Europa geblieben, wie oft haben Sie Ihren Personalausweis oder Ihren Pass zeigen müssen an irgendwelchen Grenzen?
Insgesamt glaube ich 3-mal, beziehungsweise 4-mal. Großbritannien beziehungsweise Gibraltar gehörte zum Gebiet des Vereinten Königreichs und da ist man tatsächlich ja so, dass wenn man dort hineinreisen möchte, den Ausweis definitiv zeigen muss. Trotz alledem, die Länder Dänemark und Schweden befinden sich ja im Schengen-Raum. Auch da musste ich den Pass zeigen, was man von dem normalen Europareisen ja eigentlich eher nicht gewohnt ist. Ja.
Jetzt muss ich mal den 20-jährigen Christian Kuska fragen, fühlen Sie sich eher als Deutscher oder eher als Europäer? Oder kann man das nicht so trennen?
Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Dadurch, da ich in Deutschland aufgewachsen bin, spreche ich natürlich die Sprache und bin halt auch, ich sag mal, in dem Sinne so sozialisiert worden, wie man, sagen wir mal, in meiner Region von den Werten und Normen her handelt. Allerdings sehe ich mich trotzdem als Europäer, wenn ich das so sagen kann.
Macht Ihnen der Brexit Sorgen?
Ein wenig. Ich finde es immer noch unfassbar verrückt, dass man sich von dieser europäischen Idee irgendwie verabschieden möchte. Mal abgesehen davon, dass die Briten meistens schon ihr eigenes Ding, ihre eigene Suppe gekocht haben, ist das, glaube ich, ein Schritt in die falsche Richtung. Ich weiß gar nicht, ob ich mich politisch hier äußern soll.
Na, wir wissen schon, was Sie meinen. Wir wollen ja von Ihnen nur so ein bisschen sondieren, wie die junge Generation eben über dieses Europa im Jahr 2019 eben denkt. Sie haben es ja erfahren, ergangen, ertrampt, müsste man korrekterweise sagen, und haben das wenige Geld, was Sie dafür zur Verfügung hatten, durch eben das Musizieren eingespielt, ab und an. Da sind ganze Geschichte dahinter. Wer gibt wie viel und wo wird man auch mal eingeladen? Aber wir möchten mal das hören, was Sie zum Beispiel auf den Straßen irgendwo in Europa gespielt haben. Wenn ich Sie bitten darf, darüber zu diesem Mikrofon zu gehen, dann sage ich unseren Hörerinnen und Hörern, dass Christian Kruska auch selber, nicht nur selber Musik spielt und so Coverversionen sozusagen singt, mit denen er versucht, ein paar Euro oder norwegische Kronen in die Kasse zu bekommen, je nachdem, wo er gerade trampt. Checklist for Life ist das, was er uns jetzt spielen wird. Und da beschreibt er, das hat er selber geschrieben, dieses Stück, den Drang, das Leben so durchzuplanen und dann danach auch zu verfahren. Dabei können doch die Wendungen, die unvorhergesehenen Wendungen durchaus faszinierend sein. Natürlich manchmal auch enttäuschend, da ist auch ein bisschen Sentimentalität drin. Checklist for Life, Sie stellen sich vor, 20 Jahre Christian Kruska irgendwo in Europa versucht, ein paar Euro zu bekommen, um die Nacht gut überleben zu können. Wir hören Ihnen zu.
Dankeschön. A checklist for your life. Checklist for your life. A checklist for you. It's everything I think of. You are my first love. You are first one, the first person I can trust, first person you are, so lovely and pretty, I don't know what I've done wrong. And you don't want to say something to me. That is okay. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da da. Your checklist for your life. It's everything that has brought you home. Just written on a piece of paper, and I can't trust you anymore. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Dankeschön, thank you.
Mann, Christian Kruska, da sitzt er einfach so in seiner Hose, in seinem T-Shirt, in seinen Turnschuhen, wie er auch auf der Straße gesessen hat in der Fußgängerzone und singt das dann einfach mal live hier vor Publikum. Checklist for your life. Der, wie soll ich sagen, der junge Europäer, der getrampt ist. Gabriele Gerner hat sich neben mich gesellt. Sie ist Autorin, sie ist Reisefotografin, selbstständig. Sie macht sogar Kalender, Bildkalender, ganz schöne Sachen dabei. Und sie hat auch was ganz Besonderes gemacht, anderthalb Jahre unterwegs gewesen, 50.000 Kilometer. Nein, nicht gelaufen, kein Ultramarathon, sondern sie hat sich einen LKW besorgt und ist von München nach Mumbai gefahren. Das sagt man mal so leicht dahin. Erstens, wie kommt man an einen LKW, der so eine Strecke aushält?
Das war schon mal ganz schwierig. Den haben wir dann irgendwo im Bayerischen Wald gefunden, beim
Ja.
Dann haben Sie den Waldarbeitern wahrscheinlich entlehnt. Das ist so eine Art Unimog, glaube ich. Also die sieht man heute kaum mehr so auf den Straßen, aber sehr robuste Gefährte, die diese 50.000 Kilometer aushalten mussten. Diese Reise war, die Sie gemacht haben, Gabriele Gerne, 2014, 2015, haben Sie jetzt ein schönes Buch geschrieben, 2018 gerade rausgekommen, Asia Overland. Da ist das alles beschrieben, was Sie erlebt haben. Eigentlich wollten Sie diesen sogenannten Hippie Trail fahren, das ging dann nicht. Welche Route haben Sie genommen?
Pakistan war zu gefährlich, dann sind wir über Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Kasachstan, Russland und dann runter wieder Mongolei, China und dann Südostasien, zurück dann über Myanmar, Indien, Nepal und von Mumbai haben wir dann verschifft zurück nach Italien.
Das klingt so ein bisschen, wenn Sie das so aufzählen, München Nord über die Umfahrung Ost Richtung Salzburg und am Inntal-Dreieck Richtung Verona. Dabei sind das ja Distanzen, die man sich vorstellt. Sie reden von mir. Ihr Mann ist mitgekommen, der hat seinen Job dafür aufgegeben.
Ja, der hat gekündigt, weil er nirgends eineinhalb Jahre einfach so freimachen können hat. Und wir haben aber vorher schon ein paar Mal solche Sachen gemacht, dass wir von München nach Kapstadt mit den Motorrädern gefahren sind. Das waren dann nur 3 Monate, so was geht noch, aber eineinhalb Jahre, das ist einfach zu lang. Das geht nicht, da muss man kündigen und muss man sich dann halt wieder was Neues suchen.
Das hat er aber gefunden und sogar noch was Besseres. Also insofern war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung, mitzukommen mit Ihnen. Aber Sie waren am Steuer?
Auch ja, also er war auch sehr früh am Steuer, aber ich bin auch gefahren, weil wir haben vorher schon mal einen LKW gehabt und ich fahre sehr gern LKW. Man sitzt da drin wie der Herr der Welt.
Im Himalaya gibt es die höchste Passstraße der Welt. Sind Sie da gefahren?
Ja, genau.
Wie hoch ist das?
5.610 Meter so ungefähr.
Da schafft es so ein LKW hoch?
Ja, also gerade so ein alter, wo wenig Technik ist und super. Es hat überhaupt nichts gefehlt, also es war top.
Das könnte man mit einem voll digitalisierten Auto wahrscheinlich gar nicht mehr zu Wege bringen. Da würden alle Lampen auf Rot stehen und die Elektronik würde dem Motor sagen, jetzt fährst du nicht mehr weiter. 5.600 Meter hoch dieser Pass. Und das sind ja alles nur Highlights, die Sie da beschreiben in Ihrem Asia Overland. Die gefährlichste Passstraße der Welt.
Der Manali Leh Highway, ja. Das ist auch von Nordindien rauf dann nach Ladakh. Ist wirklich gefährlich. Man fährt immer so am Abgrund entlang. Aber es ist natürlich auch total toll, landschaftlich wunderbar und
mei. Sie sagt das so nonchalant, da fährt man immer am Abgrund entlang. Gab es denn wirklich auch mal einen gefährlichen Moment, einen richtig gefährlichen Moment?
Also meiner Meinung nach ja, der Meinung von meinem Mann nach nein. Aber ich habe dann schon ab und zu einmal gedacht, nein, bitte, das darf jetzt nicht wahr sein, weil ich bin dann immer am Abgrund gesessen eigentlich auch. Aber es war richtig gefährlich, war nichts. Man muss einfach ein bisschen aufpassen, dann geht das schon.
Sie schrecken ja auch vor wenig zurück. Sie waren ja auch schon im Iran unterwegs und haben dort eben auch diese gastfreundlichen Menschen dort erlebt und immer natürlich mit dem Fotoapparat, um eben auch ihre Bilder zu machen. Mit dem Motorrad waren Sie damals im Iran. Was planen Sie denn als nächstes, Frau Gerner?
Ich möchte gern mit dem Motorrad nach Sierra Leone fahren und da mein Patenkind besuchen. Dann habe ich noch was vor mit der Freundin, dass wir nach Ladakh fliegen und dann da oben mit dem Motorrad umeinander fahren. Und dann möchte ich heuer noch mit einer anderen Freundin in Kaukasus, mit den Motorrädern auch.
Kommen Sie bitte wieder und berichten Sie dann auf jeden Fall. In der Zwischenzeit trösten wir uns mit Ihrem Buch Asia Overland von Gabriele Gerner im National Geographic Verlag erschienen. Und da sind eben auch geniale Fotos drin. Wenn Sie das nacherleben wollen und sagen, mir selbst ist es zu gefährlich, mit so einem alten Unimog diese 50.000 Kilometer da zu fahren, aber abends am Kamin sozusagen tue ich mir das mal an. Lieben herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und Frau Gerner, Sie sagen dann Bescheid, wenn Sie von Ihrer nächsten Abenteuertour sozusagen zurück sind. Und Sie kriegen noch einen Applaus, ja, weil das ist gar nicht so. Da erzählen wir diese Dinge, als wäre es ein Gang zum Bäcker. Am Sonntagmorgen geht man zurück, dabei machen die Menschen die unmöglichsten Dinge. Und Wir kehren jetzt aber nach Deutschland zurück und da kann man auch unmögliche, in Anführungszeichen, und erstaunliche Dinge machen und erleben. Matthias Kehle ist ein solcher, der hat was Besonderes gemacht, Autor, Journalist. Sie waren, glaube ich, mal Soziologe an der Uni in Karlsruhe und haben Mitglied im PEN und so weiter, was Sie alles gemacht haben. Aber das, was Sie jetzt gemacht haben, ist etwas, was mit Ihnen persönlich zu tun hat. Sie sind zu den 16 Höhepunkten Deutschlands gefahren und damit sind wirklich gemeint jeweils die höchsten natürlichen Punkte eines jeden Bundeslandes. Wie kam es zu dieser Idee, Matthias Kehle?
Ja, ganz einfach. Eigentlich bin ich leidenschaftlicher Wanderer und Bergsteiger, meine Frau und ich. Und pünktlich zu meinem 50. Geburtstag befiel mich eine Entzündung des Iliopsoas.
Was man so alles hat im Körper.
Ja, das ist der Muskel, der Sehneinsatz, der für die Außenrotation des Beines zuständig ist. Und da war entzündet, das heißt kein Bergsteigen, kein Wandern, kein Sex. Und dann haben wir mal eine Flasche Wein zusammen getrunken, meine Frau und ich am Abend. Und dann sagte ich, so, wenn wir nicht auf die Berge steigen können, dann mieten wir uns ein Wohnmobil und fahren auf die 16 höchsten Punkte, auf jeden höchsten Punkt eines jeden Bundeslandes. Als wir am nächsten Morgen diese 16 Punkte via Google Maps verbunden haben, habe ich rausgefunden, die Strecke geht durch die schönsten Ecken Deutschlands. Es ist quasi eine ideale Routenführung durch die Republik, durch alle Länder. Ganz einfach eigentlich, man umgeht die Ballungsräume, umfährt die Ballungsräume, fährt durch Gegenden wie in Hunsrück. Hier sehen wir die Uckermark, der Oberuckersee, die Seenplatten im Osten. Wir haben schon Schloss Kummerow gesehen, wir sehen wunderbare Schlösser, die für viel Geld im Osten renoviert wurden. Wir sind im Harz, im Taunus, überall unterwegs.
Jetzt muss man nochmal dazu sagen, das haben Sie alles mit dem Wohnmobil gemacht. Das waren Sie gar nicht so gewohnt. Dieses Wohnmobil haben Sie sich geliehen. Fury war der Name. Keine Ahnung, ob Sie das selber so getauft haben. Und deswegen heißt Ihr Buch auch, Matthias Kehle, Womo, einen Spiegel erwischt es immer. Ist manchmal nicht ganz unlustig, mit dem Wohnmobil kleine Straßen zu fahren?
Naja, angesichts der Tatsache, dass wir nie ein eigenes Auto hatten und praktisch 2-3 Mal im Jahr uns ein Auto leihen, mieten, um zu unseren Zielen zu kommen, war das natürlich ein Abenteuer. Ich selbst kann nicht fahren, die ganze Strecke musste meine Frau fahren. Und da war es dann sehr lustig, bis wir mal rausgefunden haben, wie der Kühlschrank funktioniert, bei 34 Grad Außentemperatur. Es dauerte mehrere Stunden.
Welcher Höhepunkt, wenn ich da mal reingrätschen darf, welcher Höhepunkt hat Ihnen denn besonders gefallen von diesen 16 Höhepunkten, die Sie angesteuert haben?
Von den Gipfeln, von den 16 Gipfeln, war es mit Sicherheit der Kutschenberg, der höchste Berg Brandenburgs, 201 Meter hoch, weil das in einer Ecke ist, die wirklich kein Mensch kennt. In dem Gebiet rund um Kleinkmehlen und Großkmehlen, dahin verschlägt es bisher kein Tourist. Das findet man auch in keinem Wander- oder Reiseführer. Da war es einfach nur wunderschön.
Sehen Sie jetzt eigentlich Deutschland mit anderen Augen? Weil wir haben ja viele Klischees über das eigene Land im Kopf. Deutschland, Land der Gartenzwerge, Land der Fachwerkhäuser. Das stimmt ja alles gar nicht.
Doch, das stimmt. Wir sind eigentlich nicht aufgebrochen, um die Klischees von Deutschland zu entdecken. Aber irgendwann haben wir bemerkt, es gibt diese Klischees und die Gartenzwerge gehören mit Sicherheit dazu. Hinterher habe ich recherchiert, es soll allein in Deutschland 25 Millionen Gartenzwerge geben.
Das geht ja bei 80 Millionen Einwohnern.
Naja, aber überlegen Sie mal, wie viele Menschen in Hochhäusern wohnen und wie viele Gartenzwerge dann in den Einfamilienhäusern und in den Gärten rumstehen. Und es ist natürlich ein Land der Fachwerkhäuser.
Also es war eine ganz spezielle Art und Weise, Gipfel zu sammeln. Sie haben, glaube ich, selber gesagt, Gipfel sammeln für Fußlahme. Mittlerweile springt er hier aber wieder ganz lustig rum und geht wahrscheinlich auch wieder in die Berge. Und wenn man es nachlesen will, Wohnmobil, die Abkürzung Womo, einen Spiegel erwischt es immer, von Matthias Kehle im Gemeiner Verlag erschienen, bei Gemeiner Kultur. Und das ist sehr unterhaltsam zu lesen, teils auch skurril, sind aber auch jede Menge Tipps dabei. Wenn man diese 16 ganz schnell, vielleicht noch diese 16 höchsten Punkte Deutschlands, möglichst schnell in einer Tour, wie lange würde man brauchen?
Also wenn einer sich auf ein schnelles Motorrad setzt oder mit dem Porsche durch Deutschland rast, wovon ich dringend abrate, langsam ist immer schöner, zu Fuß ist noch schöner, dann könnte es in 5 Tagen gehen. Aber wahrscheinlich hat schon der eine oder andere das versucht.
Aber man würde sich auch, wenn man so schnell macht, betrügen um die schönen Momente, derer Sie, Matthias Kehle, viele hatten. Einen Applaus für Sie. Vielen Dank, dass Sie uns zwar ohne Wohnmobil heute auf die Bühne gekommen sind, aber uns berichtet und erzählt haben. Wir fahren fort mit Musik aus Madagaskar. Hadza Madagaskar, diese ITB stellt mich immer vor große Herausforderungen, die ich nicht erfüllen kann, was die Landessprachen jeweils betrifft. Hadza Madagaskar, der Künstler, den Sie jetzt hören, hat einmal gesagt, unsere Musik, die Musik aus Madagaskar, die reflektiert unser Sein. Und ich würde Sie erstmal einladen, meine Damen und Herren, sich einzulassen auf diese Musik, die er uns jetzt bringt. Und danach werden wir sicherlich verstehen, was er meint, wenn er diese Afro-Trance-Musik bringt. Bitte schön, Hadza Madagaskar.
Dankeschön.
Hadza Madagaskar, bleiben Sie ruhig sitzen. Wir würden gerne gleich noch etwas von Ihnen hören. Vielleicht, er spricht ein bisschen Deutsch, deswegen kann er ein wenig vielleicht auch verfolgen, was ich jetzt mit Peter Gitzen bespreche. Peter Gitzen war schon mal zu Gast bei uns im Deutschlandfunk in der Sendung Lebenszeit. Da hat er damals erzählt über diese Epoche der Interrail-Reisenden damals. Denn er ist Schaffner der Deutschen Bahn. Aber Schaffner kann man gar nicht mehr sagen.
Ja, ich bin Zugbegleiter bzw. Zugchef im Fernverkehr der Deutschen Bahn in Köln Hauptbahnhof.
Und das Ganze machen Sie ja seit 44 Jahren sind Sie bei der Bahn, 28 Jahre im Fahrdienst und unterwegs in allen Zügen quer durch Deutschland. Und Sie stehen auch neben mir hier in Ihrer Dienstuniform, sozusagen rote Krawatte mit DB-Logo, den PIN-Logo, schwarzer Anzug, 3 Streifen. Ist fast so ein bisschen wie beim Pilot. Erkenne ich daran Ihren Rang und die Stellung?
So in etwa. Man ist im Betriebsdienst, wenn man im Fahrdienst ist und Schaffner oder Zugchef Aufnahmen übernimmt halt.
Nun ist es ja so, dass man allerhand erlebt. Sie haben es ja mit Menschen erstens aus aller Herren Länder zu tun, aber Sie haben es auch mit Problemen jeder Art und Couleur zu tun. Vielleicht darf ich Sie zuerst ansprechen. Es ist ja noch gar nicht so lange her, da gab es noch gar keine Fahrkarten für Kinder. Und da haben Sie sich was einfallen lassen.
Genau, das war so Anfang der 90er Jahre. Und ich hatte immer so Pappedeckelkarten zusammengeschnitten. Und wenn ich dann auf Kinder traf, dann bekamen die Kinder von mir diese kleinen Karten, dann bemalte ich die mit denen. Und ja, die Begleitperson der Kinder hat natürlich riesengroßen Spaß. Auf die Idee war bisher noch keiner gekommen, den Kindern irgendwelche Fahrkarten dann zuzuschneiden und zu.
Und seit 1992 gibt es da ja jetzt die richtigen Fahrkarten. Sie haben mal einer Familie, glaube ich, oder einem Paar die Reise auf die Malediven gerettet. Die hatten nämlich ihren Rucksack verloren.
Ja, und zwar hatte meine Frau und meine Tochter in den Flieger gebracht nach Düsseldorf, bin nach Düsseldorf Hauptbahnhof zurück und bin mit denen dann eingestiegen. Und nachdem der Zug dann abgefahren ist, schrien die beiden, unser Rucksack. Der Rucksack war natürlich dann auf dem Bahnsteig geblieben. Und ich habe immer mein Diensttelefon dabei und habe sofort gefragt, pass mal auf, ich erledige das. Habe ich angerufen zur 3DS-Zentrale in Düsseldorf, ganz schnell auf Gleis 15, 16 gehen, da liegt ein grauer Rucksack. Und ein paar Minuten später bekam ich den Anruf, der Rucksack ist gefunden. In Köln bin ich dann mit den beiden dann ausgestiegen, haben auf den nächsten ICE gewartet. Dann konnten die ihren Rucksack wieder in Empfang nehmen mit all ihren Reisepapieren.
Also wenn das keine super persönliche Betreuung ist, die Deutsche Bahn da in ihrer Person führt, dann weiß ich nicht, wie man es nennen soll. Sie könnten ja ein Buch schreiben, das haben Sie auch vor, über die ganzen Erlebnisse.
Ich hoffe, dass das in 2 Jahren soweit ist, dass ich das Buch veröffentlichen kann mit dem Namen Schaffner Peter. So soll der Titel des Buches sein.
Schaffner Peter, Sie sind 62 Jahre alt. Sie könnten doch in Rente gehen und sich in 63 schon. Und Sie könnten sich ein schönes Leben machen stattdessen.
Ja, mein schönes Leben ist eben, mit vielen Menschen zu treffen und zu begleiten und auf ihren Reisen, ob sie in Urlaub fahren oder wie auch immer halt. Ich freue mich immer auf jeden Tag, bei der Deutschen Bahn zu arbeiten und ICE-Züge zu fahren.
Aber ist es nicht härter geworden auch und ist der Umgangston vielleicht auch vieler Reisenden nicht rauer geworden?
Ja, den gibt es natürlich auch, durch viele Verspätungen, die manchmal passieren. Aber das ist meine eigene Einstellung, das Arbeiten mit Menschen, das macht mir Freude. Und alle Leute, die manchmal ein bisschen unangenehm sind, die bringe ich immer wieder auf meine Seite und zeigt denen, wie schön das Leben sein kann.
Und was machen Sie, wenn Sie einen erwischen, der keine Fahrkarte hat?
Natürlich muss ich den dann auch betreuen und eine Fahrkarte verkaufen. Aber das mache ich mit so viel Charme. Ich besitze so viel Charmant, wie Leute immer sagen. Und dann passt das schon. Die Leute bezahlen gerne dann ihre 60 Euro, weil sie einfach nicht betreut worden sind.
Und weil die 16 Euro mit einem Lächeln sozusagen dann eingefordert werden. Und Sie haben auch mal, das würde Ihre Bescheidenheit gar nicht zulassen, dass Sie das selber sagen. Sie haben mal, da fuhr der Zug nicht wegen irgendeiner Panne oder sonst wie und da haben Sie einfach 6 Gäste in Ihr Auto gesetzt.
Ja, genau. Ich fuhr nach Hause von Köln nach Eschweiler und ein Blitzeinschlag sorgte dafür, dass also keine Züge mehr fuhren und in Eschweiler endete dann mein Zug und da habe ich 6 Fahrgäste genommen, ich habe ein großes Auto gehabt und habe die alle nach Aachen gebracht und zum Hauptbahnhof und die Leute waren natürlich sehr, sehr glücklich, trotz dieses Blitzeinschlags pünktlich in Aachen gewesen zu sein.
Wahnsinn, was Sie alles machen. Also, wenn Sie ihn treffen sollten, Peter Gitzen, fragen Sie einfach im Zug, wenn ein Schaffner auf Sie zukommt, dann fragen Sie einfach, sind Sie eigentlich Peter Gitzen, 63 Jahre, der freiwillig nicht in Rente gehen will, weil er so viel Schönes auch in den Zügen erlebt mit den Fahrgästen. Danke, dass Sie da waren. Spätestens, wenn das Buch vorliegt, reden wir wieder. Kommen Sie gut nach Hause mit der Bahn von Berlin. Schön, dass Sie heute im Sonntagsspaziergang waren. Das war unsere Sendung auch schon, meine Damen und Herren. Applaus ist noch für Peter Gitzen. Ich möchte mich bedanken bei unserer Technik hier aus Berlin, Detlef Rebensdorf mit seinem Team, Uwe Lauschke, Jochen Klotzek und Benjamin Dummer. Susan Zahre, ohne die diese Sendung nicht stattgefunden hätte. Sie hat alles sortiert, rangeschafft und verdient einen ganz herzlichen Applaus für die Zusammenstellung des heutigen Sonntagsspaziergangs. Wir hören Hadza Madagaskar noch ein wenig mit seiner Afro-Trance-Musik. Stellen Sie sich bitte vor, zu Hause diese Klänge unter freien Himmel Madagaskars und dann werden Sie begreifen, was gemeint ist, wenn diese Musik unser Sein reflektiert. Wir hören Ihnen zu, meine Damen und Herren. Susan Zahre war hier auch am Mikrofon und Andrea Stopp verabschiedet sich aus Berlin. Bis nächste Woche.